Hallo und herzlich willkommen bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast über Fantasy Lab und über das ein oder andere wissenschaftliche Thema, zum Beispiel auch heute über das Thema Bleed. Dafür habe ich einen wundervollen Co-Moderator an meiner Seite. Hallo Tom.
Guten Abend.
Und wir haben einen Gast bei uns, nämlich den Mattes. Hallo Mattes.
Moin.
Hallo Mattes.
Und wir wollen euch alle verwirren, weil wir starten heute mit einer anderen Frage als normalerweise. Nämlich, Mattes, wann hast du dich denn das erste Mal in deinem Leben mit Bleed beschäftigt?
Also auf die Frage gibt es eigentlich zwei Antworten. Einmal nämlich, wann ich mich quasi für mich selbst damit beschäftigt habe und dann, wann ich mich ein wenig wissenschaftlicher damit auseinandergesetzt habe. Persönlich war das für mich nach meiner ersten Nordic Lab Veranstaltung, als ich das erste Mal vom Fantasy Lab wegging und dann ein Nordic Lab besucht habe, oder ich glaube, die Veranstalter haben es Content Lab genannt. Und am Ende der Veranstaltung gab es richtig eine Debrief-Runde, wo man im Kreis saß und nochmal ein bisschen über die Veranstaltung geredet hat. Und da wurden wir nämlich auf dieses mysteriöse Bleed darauf hingewiesen, darauf, dass bestimmte Gefühle oder dergleichen uns jetzt die nächsten Wochen begleiten könnten und wie man damit ein bisschen umgehen kann, worauf man achten sollte. Und das habe ich nach der Veranstaltung auch ziemlich stark gespürt. Wissenschaftlich habe ich so richtig würde ich mich jetzt nicht wissenschaftlich nennen dafür. Ich habe halt nach einer Veranstaltung, die ich besucht habe, mit einem Spielenden gesprochen, der das erste Mal auf einem Lab war und dann halt gleich auf einer relativ intensiven Nordic-Lab-Con und der einfach so die Bilderbuch-Symptome von Bleed aufzeigte. Und ich mir dachte, ich würde dieser Person jetzt gerne einfach ein Arbeitsblatt, ein Handout in die Hand drücken mit: Das ist Bleed, so fühlt es sich an, damit kannst du umgehen, hier sind ein paar Tipps. Und da ich dann festgestellt habe, dass ich so eine einfache Übersicht darüber, was Lab-Bleed ist und wie man damit umgehen kann, nicht gefunden habe, habe ich dann selber so ein Handout gebastelt und musste mich dann dafür halt auch noch mal ein bisschen durch Quellen durchwühlen, habe mich mit anderen Organs und dergleichen auseinandergesetzt und gefragt, was die für Erfahrungen da gesammelt haben. Ja, und dann habe ich dieses Handout gebastelt und in die Welt hinausgeschickt.
Das klingt nach einem richtig, richtig großen Projekt.
Da ich selber Lab-Orga bin, war das eher so ein Nebenprojekt. Aber hat Spaß gemacht.
Wir kennen das, glaube ich, alle ja. Mit den Nebenprojekten. Hast du ungefähr eine Zeitangabe, wie lange das gedauert hat, dieses Handout zu erstellen?
Okay, das ist jetzt nicht so richtig fair, weil es war Prüfungsphase, ich habe ADHS und ich habe fürs Prüfungenlernen prokrastiniert.
das kenne ich so gut.
Das heißt, von Beginn bis Ende war es vielleicht eine Woche. Dann habe ich mir erstes Feedback reingeholt und es nochmal bearbeitet und dann war es halt tatsächlich auch schon fertig. Also ich glaube, das war letzten Februar, jetzt vor einem Jahr. Und ja, also es war innerhalb von 2 Wochen dann fertig.
Und alles nur, um die Prüfungsphase zu prokrastinieren.
Ja. Also, kann ich nicht empfehlen. So sollte man nicht mit Projekten umgehen. Und auch nicht mit Prüfungsphasen.
Oder mit Prüfungsphasen.
Kannst du uns was über das Handout erzählen? Also wie lang ist das? Ist das in einfacher Sprache geschrieben? Man kann das ja massiv skalieren, je nachdem, was du halt quasi, was du Bock hattest, das zu machen. Wir werden es natürlich verlinken. Erzähl mal, bitte.
Ich wollte es mit Absicht nicht zu lange machen. Ich wollte wirklich, dass es eine wirklich kurze Übersicht ist, die man am Ende einer Con halt Leuten geben kann, quasi so Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, es ist nur 3 Seiten lang und ich habe es in Deutsch und Englisch verfasst. Mir war wichtig, dass ich ein deutsches Handout mache, weil die meisten wissenschaftlichen Quellen, die ich kenne, die sich mit Lab auseinandersetzen, es gibt auch deutsche, aber der Großteil ist halt auf Englisch. Ganz einfach, weil sehr viel Auseinandersetzung mit dem Thema oder anderen ich sag jetzt mal, psychologischen Blickwinkeln auf LARP oft aus der Nordic LARP und der internationalen Bubble kommen. Jetzt auch gerade nochmal verstärkt, seitdem es den Mittelpunkt nicht mehr gibt. Genau, also es sind drei Seiten, einmal...
Der Mittelpunkt? Was war das?
In der Nordic LARP-Szene gibt es quasi eine LARP-Konferenz, den Knutepunkt, der durch Norwegen, Schweden und Dänemark pendelt, wo Leute Vorträge halten oder Workshops, die sich um LARP drehen, um LARP-Organisationen und dergleichen. Und für eine ganze Weile gab es eine ähnliche Veranstaltungsreihe in Deutschland, den Mittelpunkt. Aber seit Corona hat das jetzt nicht mehr stattgefunden. Ich weiß, dass es im letzten Jahr, also es gibt jetzt mehrere Versuche, so eine LARP-Konferenz in Deutschland wieder aufleben zu lassen. Ich war persönlich bei keiner von denen, deswegen kann ich da jetzt meine Erfahrung nicht zu abgeben.
Mhm. Kannst du uns vielleicht nochmal an einem Punkt abholen? Und zwar, du hast von einem Debriefing gesprochen. Was können wir uns an einem Debriefing vorstellen? Und ist das sinnvoll auf einem Fantasy-Lab? Oder sollte man das eigentlich nach jedem Lab, völlig egal welches es ist,
machen? Also ein Debrief kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich hatte zum Beispiel das erste Mal Debrief auf Fantasy Lab, einfach weil meine Gruppe am Ende jeder Großcon ein Debrief gemacht hat. Bei uns sah das so aus, dass wir darüber geredet haben, was war unser Highlight, was fanden wir nicht so gut, wie geht es uns jetzt, was wünschen wir uns für die Zukunft. Und ähnlich kann man das halt eben auch im Nordic Lab machen oder auf anderen Lab-Veranstaltungen. Ich sag mal, gerade wenn es zum Beispiel um eine sehr intensive Thematik geht oder um ein sehr intensives Setting, ist es manchmal gar nicht so schlecht, danach nochmal mit den Leuten darüber zu reden, wie geht es dir jetzt damit? Was hast du erlebt? Was nimmst du mit nach Hause? Und vielleicht auch so ein bisschen den Leuten aus der Rolle und aus dem Spiel hinaus zu helfen. Das ist ja genau das, was Bleed ist wenn Erfahrungen und Gefühle aus dem Lab halt mit ins reale Leben hinüber wandern oder andersherum Erfahrungen aus dem eigenen Leben sich im Lab wiederfinden sozusagen. Ja, und ein Debrief kann einem halt helfen, den Übergang leichter zu machen nach dem Lab.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt das teilweise schon mit deiner Fantasy-Lab-Gruppe gemacht. Mhm. Ich meine, der Podcast richtet sich hauptsächlich an Fantasy-Labende. Mhm. Denkst du, das wäre allgemein möglich, das ins Fantasy-Lab mit einzubauen, mit dem Debriefing?
Fantasy-Lab ist sehr divers, sag ich jetzt mal. Von der Großcon zu einer kleinen, ob man jetzt als Einzelspieler da ist oder in der Gruppe. Bei uns war es halt relativ leicht, weil wir das halt einfach gruppenintern gemacht haben. Und ich denke, da ist es immer ein guter Punkt, weil es einfach auch hilft, in der Gruppe zu sehen, wie ist die Stimmung am Ende der Con? Wie sind alle glücklich gewesen? Gab es vielleicht eine Misskommunikation innerhalb der Gruppe oder gibt es irgendwas, was man vielleicht das nächste Mal besser machen kann oder wie man jemanden unterstützen kann, der sich vielleicht auf einer Con verloren gefühlt hat? Also da geht es relativ leicht. Ich sage jetzt mal, von Veranstalterseite ist es halt ein bisschen schwieriger, je größer deine Veranstaltung ist. Aber so in den NSC-Runden, Gruppen oder dergleichen, kann man das auf jeden Fall immer machen. Und was im Nordic Lab auch viele machen, ist, dass es ein optionales Debrief gibt in einem separaten Raum oder dergleichen, dass man am Ende der Con sagt, hey, hier in dem und dem Raum werden wir uns einfach nochmal zusammensetzen. Jeder, der möchte, kann da hingehen. Und dann können wir nochmal darüber reden, was wir erlebt haben, wie die Con war und dergleichen. Ja. Und ich glaube, in solchen Situationen lässt sich das ganz gut umsetzen. Und mir hat es bisher eigentlich immer was gebracht.
Das klingt auch nach einer ziemlich guten Idee, wie man es einbinden kann mit diesem optionalen Debriefing in einem Extraraum. Jetzt würde ich mal so ein bisschen allgemein über Bleed noch reden wollen. Mhm. Du hast ja schon beschrieben, was Bleed ist. Was sind denn so typische Bleed-Symptome? Gibt es da welche überhaupt?
Allgemein wird oft von Bleed-Out oder Bleed-In gesprochen. Also ob Erlebnisse vom Charakter nach mit nach außen wandern, nach dem Spiel oder während des Spiels, dich als OT-Person betreffen? Oder Bleed In ist halt, wenn dein persönliches Leben das Spiel beeinflusst? Ich sag mal, typische Symptome vom Bleed Out ist vielleicht auch sowas wie der Con Blues, den man kennt, wenn man einfach noch eine ganze Woche über Szenen nachdenkt, die passiert sind, wenn man sich danach durch die Erlebnisse beeinflusst fühlt, also positiv oder negativ. Dinge beschäftigen einen, lassen einen fröhlich oder zu Tode betrübt zurück. Typisches Ding ist zum Beispiel auch ein Love Crush, dass man sich quasi in den Charakter eines anderen Menschen verliebt hat. Das ist dann immer sehr, sehr wichtig, dass man danach sich nochmal bewusst wird, dass es sich halt um einen Crush auf den Charakter und nicht unbedingt auf die Person dahinter bezieht. Aber zu wie kann man mit solchen Dingen umgehen, kommen wir bestimmt noch.
Ja, kommen wir.
Ja.
Anteasern.
Genau.
Über das Thema mit dem Love Crush haben wir schon mal eine Folge gemacht.
Okay, perfekt.
Mit Alex. Ich weiß bloß gerade spontan nicht, welche Folge das war, aber das können die Hörenden gerne nachhören.
Und auch gerne nachkommentieren, wenn sie es möchten.
Bleed In habe ich noch vergessen. Das ist halt zum Beispiel, wenn man gerade gestresst auf Arbeit ist oder dergleichen und dann der Charakter viel stärker reagiert, als man es vielleicht sonst eigentlich gespielt hätte. Das ist so eins der typischsten Dinge. Man muss sich auch mal bewusst sein, dass eben persönliche vorherige Erfahrungen das Spiel halt auch einfach beeinflussen können. Wenn man selber einen OT-Trigger hat, dann wird das auch den Charakter beschäftigen. Weil da ist dann die Trennung einfach dann auch seltenst vorhanden.
Wie ist das mit In-Time-Triggern? Also sprich, dass du bewusst eine Rolle hast, die dann quasi einen eigenen Trigger hat, den du selber nicht hast, aber deine Rolle hat den. Zum Beispiel, dass sie nur rückwärts über Türschwellen gehen kann oder dass sie grundsätzlich Angst im Dunkeln hat oder ähnliches. Geschlossene Räume sind ja oft leicht zu machen. Fantasy, ich frage deshalb so, weil Fantasy Lab ja durchaus dieses Magiefokus-Thema und hier dieses, ich kaufe mir Nachteile früher, um dann damit mehr Erschaffungspunkte oder mehr Punkte für meine Zauber zu haben oder ähnliches. Da gab es ja früher ganz, ganz viele Sachen, deshalb frage ich so.
Also das würde jetzt halt nicht unbedingt in Bleed fallen, da ja die Trennung zwischen dem Menschen hinter dem Charakter und dem Charakter dann trotzdem vorhanden ist. Es ist ja dann eindeutig der Trigger des Charakters. Zum Bleed würde es werden, wenn man merkt, dass man den Trigger seines Charakters im echten Leben dann plötzlich auch hat. Also der Charakter kann kein Blut sehen und plötzlich wird einem selber schwummrig, wenn das im echten Leben auch passiert, obwohl man es vorher nicht hatte. Das ist dann eben dann so ein bisschen, wenn die Grenzen verschwimmen. Was vielleicht eben auch wichtig ist, ist, die Emotionen, die man fühlt, die sind real, auch wenn die Situationen, durch die sie entstanden sind, es nicht sind. Also der Körper kann ja schlecht unterscheiden, ob ich jetzt eine Situation spiele oder nicht. Das heißt, die Freude, die Trauer, die Wut, der Crush, den man hat, der ist erstmal da. Und dann muss man halt eben danach ein bisschen daran arbeiten, diese Trennung wieder bewusster hervorzuholen, um sich aus dieser Situation rauszuholen.
Ja, ich glaube, das ist was vielen Leuten vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass das, was dein Charakter da an Emotionen fühlt, ja auch deine eigenen Emotionen sind. Weil du teilst ja trotzdem ein Gehirn, jetzt mal unwissenschaftlich ausgedrückt.
Ich finde, das ist eigentlich ein relativ passender Begriff.
Wenn ich jetzt das Problem mit Bleed Out, glaube ich, war es, wenn der Charakter aufs reale Leben überschwappt. Wenn ich das jetzt habe, was sind denn da so Mittel und Wege, wie ich das wieder loskriege?
Geh zum Debriefing, wenn möglich. Also, ein erster guter Punkt ist immer, sprich mit anderen Labenden. Sprich mit Leuten, die mit dir auf Con waren. Weil in der Regel haben die dasselbe erlebt wie du, haben vielleicht ähnliche Emotionen. Manchmal hilft es, ein bisschen den Situationen, den Szenen und dergleichen noch Raum zu geben. Zum Beispiel, indem man ein Epilog schreibt oder ein Tagebucheintrag oder einen Brief oder dergleichen aus Sicht des Charakters oder wie auch immer, um vielleicht eine Geschichte, die einen noch lange beschäftigt, beenden zu können in seinem Kopf. Genau, also dann der Austausch mit anderen Labenden ist wichtig. Und eine Sache, die immer wieder am Ende einer Con oft erwähnt wird, ist, wenn man nach der Con über den Charakter spricht, ist es ein guter erster Schritt, anzufangen, über den Charakter in der dritten Person zu reden und nicht mit ich habe den ganzen Raum zum Weinen gebracht, als ich dieses Lied gesungen habe, sondern mein Charakter hat das Lied gesungen und den Raum zum Weinen gebracht und deswegen hatte ich eine schöne Szene oder dergleichen, einfach um auch verbal diese Abgrenzung zum Charakter hinzubekommen. Genau, ansonsten gibt es teilweise auch Übungen oder Spiele oder dergleichen, die man machen kann. Aber ein guter Aspekt ist zum Beispiel auch einfach nach einer Con bewusst das Kostüm auszuziehen und sich wieder was anzuziehen, was dir selbst gehört, so das Lieblings-T-Shirt oder die eigene Armbanduhr oder dergleichen, um im Prinzip bewusst aus der Rolle rauszutreten und wieder in sich selbst anzukommen.
Was mir da, um das vielleicht mal im Gegensatz da irgendwie mal eine Abgrenzung zu schaffen, oder vielleicht ist es das ja, wenn ich nicht in die Rolle komme, weil der Alltag so hart stressig ist, würdest du das dann als Bleed-In bezeichnen?
Doch, eigentlich ja. Das ist für mich eins der deutlichsten Beispiele. Weil wenn ich erschöpft bin oder gestresst, dann ist das auch der Charakter. Und wenn ich nicht ins Spiel finde, dann ist das auch, beeinflusst das halt auch das Spiel. Es ist dann die Frage, wie sehr bist du dann der Charakter, wie sehr hat es jetzt den Charakter beeinflusst, aber für mich ist es schon ein Aspekt auch der ganzen Sache.
Gibt es Methoden, um quasi dieses Bleed-In zu verhindern? Zu umgehen, weil du hast ja Methoden genannt, wie man das Bleed-Out umgeht. Vielleicht gibt es ja Methoden, um auch Bleed-In zu lösen und dann besser in die Rolle zu kommen.
Also, um besser in die Rolle zu kommen, gebe ich denselben Tipp, wie wie man aus der Rolle herauskommt, sich mit anderen Labenden auszutauschen, sich Unterstützung bei seinen Mitspielern zu holen, ein bisschen die Angst zu lösen, Leute aus dem Spiel zu ziehen, gerade wenn man auch Freunde hat, vielleicht jemanden anzusprechen, hey, vielleicht kannst du mich mitnehmen in eine Szene oder vielleicht kann man eine gemeinsame Aktion planen, die einem dann hilft, mit dem Charakter ins Spiel zu finden. Ansonsten, wenn man einen ganz neuen Charakter spielt, kann man auch vor der Con schon sich kreativ mit dem Charakter auseinandersetzen, um so ein bisschen mehr in das Innenleben des Charakters zu kommen, sich persönliche Gegenstände ausdenken und die basteln oder Brief- oder Tagebucheintrag aus der Sicht des Charakters schreiben. Also das, was einem hilft, mit einer Szene zum Beispiel abzuschließen, kann einem halt auch helfen, in eine Szene hineinzukommen.
Also ich frage das deshalb, also ich habe für mich eine Lösung, wie ich das mache, um Bleed-In, weil ich habe seit Jahren Bleed-In, also wenn man das mal so realistisch betrachtet, also wenn ich das gerade nach deiner Erklärung, dann kann ich sagen, jo, ich habe immer das Problem, in die Rollen zu kommen. Meine Standardlösung tatsächlich ist einfach in die Klamotte oder in die Gewandung der jeweiligen Rolle und dann vor dem Time-In einfach nochmal sich mal kurz hinzulegen und sei es nur irgendwie mal 10 Minuten, 20 Minuten die Augen zuzumachen, völlig egal, ob du dann schläfst oder meditierst oder einfach nur runterkommst und wenn ich die Augen wieder aufmache, dann bin ich schon die Rolle. Mache ich quasi in der Rolle auf. Das ist meine Methode.
Es ist wie, als ich gesagt habe, ich habe für das Handout mir Input geholt. Jeder hat seine eigenen Methoden. Also da kann man auch wirklich immer suchen, was einem am besten hilft, sowohl dabei nach einer Con rauszufinden, als auch reinzufinden. Viele der Beispiele, die ich in meinem Handout ab, waren persönliche Erfahrungen von anderen Leuten, die ich gesammelt habe. Und das mit dem Kostüm ist ein sehr guter Tipp. Also das ist ja im Prinzip die umgekehrte Sache von nach der Con das Kostüm wieder abzulegen. Ich sag mal, für viele ist ja zum Beispiel auch das Basteln der Gewandung, des Kostüms ein großer Aspekt der Charakterfindung. Deswegen, also es ist ein echt guter Tipp, den du da hast.
Danke sehr.
Ich glaube, letztendlich ist ja auch nichts falsch daran, so ein paar Methoden auszuprobieren und rauszufinden, was zu einem passt, oder?
Ja. Mhm, genau.
Absolut. Also da ist auch jeder anders. Manche, ich sag mal, ich habe ja gesagt, man kann so ein kreatives Outlet-Ventil oder dergleichen suchen, um ein Ende zu geben. Und das kann halt auch bei jedem anders aussehen. Also manche basteln sich nach einer Con dann eine Charakter-Playlist auf Spotify oder ein Pinterest-Board oder dergleichen irgendwas, um sich nochmal mit dem Erlebten auseinanderzusetzen und es dann gehen lassen zu können. Und das Gleiche kann man halt auch vorher machen, um einen Charakter zu finden. Also da ist jeder unterschiedlich, aber ich glaube, der wichtige Aspekt ist halt so ein bisschen das bewusste Umgehen damit. So, sind meine Gefühle jetzt gerade meine oder sind sie noch Überbleibsel von dem, was ich erlebt habe, von dem, was mein Charakter erlebt hat? Zum Beispiel ist es da auch sehr unterschiedlich. Man kann ja negative Erfahrungen eines Charakters mit nach außen nehmen, aber auch positive. Also wenn man jetzt ein ganzes Wochenende lang einen Bösewicht gespielt hat und man wurde halt zum Beispiel die ganze Zeit angefeindet oder dergleichen, weil man einen Antagonisten gespielt hat und man fühlt sich danach schlecht, weil man vielleicht böse Dinge gemacht hat und halt die ganze Zeit ja dann auch das Feedback gekriegt hat, du bist hier der Bösewicht, dann ist es vielleicht besser, die Nähe zu anderen Spielern zu suchen und sie OT kennenzulernen und während man, wenn man zum Beispiel danach merkt, oh Gott, ich hänge hier noch so in der Romanze im Kopf fest, die ich da erlebt habe oder dergleichen, aber das ist ja der Charakter, zu dem diese Gefühle hören und nicht ich, dann ist es da vielleicht mal ein bisschen besser, mehr Abstand zu suchen. Also es gibt dann auch immer nicht die eine Lösung, man muss da echt ein bisschen gucken, was für einen selbst am besten funktioniert. Der wichtigste Tipp, den man immer kriegt, ist so nach so einer Con mit vielen intensiven Gefühlen, ist sich Zeit lassen, nichts überstürzen und zum Beispiel keine großen lebensverändernden Entscheidungen danach treffen.
Du meinst, wir sollen nicht nach Lothlorien auswandern?
Naja, also es ist eher sowas wie zum Beispiel bei einem Love Crush sich jetzt nicht gleich dann plötzlich von der Freundin trennen.
Den Tipp habe ich auch schon bekommen, oh. Ja.
Ja, oder wenn man
okay.
Halt...
Okay, das scheint ernst zu sein.
Oder, weiß ich nicht, wenn man den absoluten Abenteurer gespielt hat oder so und nicht sich jetzt denkt, okay, jetzt kündige ich meinen Job und ich gehe reisen.
Cool.
Ich sehe euch da. Kann ein cooles Erlebnis sein. Kann man aber auch halt... echt auf die Nase mitfallen, also sich, wenn man diesen Impuls hat zu denken, okay, ich gebe mir jetzt nochmal 2 Wochen, denk drüber nach, mach vielleicht einen richtigen Plan, anstatt morgen meinem Boss zu sagen, ich kündige, deswegen ist da der Tipp mit überstürze nichts, wenn du nach einer Con große Gefühle hast, ein echt wichtiger Aspekt.
So, ich werde jetzt Vollzeit Bade.
Ja, sowas ungefähr. Also.
Ich sehe dich da, also ehrlich, ich sehe dich da. Das war Ironie. Also, ich muss eine Ironie-Tag setzen.
Also, es kann alles funktionieren, aber es kann dann halt auch funktionieren, wenn man sich nochmal 2-3 Wochen gegeben hat, um drüber nachzudenken.
Verstehe.
Das ist wieder dieses Erwachsen-Cosplayen, was wir auch schon mal hatten.
Ja, ist schlimm. Ja.
Würdest du sagen, dass Bleed auch positive Effekte aufs Leben hat?
Also, erstmal absolut. Da ist halt die Balance wichtig. Ne? Wenn man sich bewusst ist, dass es halt Bleed ist, kann man es manchmal auch so ein bisschen genießen. Aber dieser Punkt von es gehen lassen können ist halt wichtig. Ne? Also am Ende der Con mit den Leuten zusammenzusitzen und Erfahrung auszutauschen und sich über die coolen Szenen zu freuen, die man hatte und die coolen Situationen. Oder, weiß ich nicht, auch wenn man eine coole Erfahrung hatte, die mit ins eigene Leben zu nehmen, nachdem man sich die Zeit gelassen hat, darüber nachzudenken, kann schön sein. Weiß ich nicht, 2 Wochen lang dann die Charakter-Playlist zu hören, die man hatte, kann auch einfach richtig schön sein. Aber das Wichtige ist halt, den Absprung zu schaffen, finde ich. Also LARP gibt einem ja sehr viel Raum, Dinge auszuprobieren. Es ist ein echt schöner Spielplatz, wenn man sich halt bewusst ist, dass es ein Spielplatz ist und nicht das echte Leben. Die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, sind natürlich auch viel besser strukturiert als jetzt mit meinem chaotischen Gerede auf meinem Handout. Zwinky Twonky. Mhm.
Ich finde, dieses Handout ist fantastisch. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir dich eingeladen haben, nämlich weil ich über dieses Handout gestolpert bin und weil ich mir dachte, boah, das ist voll gut, das hat mir auch schon voll geholfen. Also.
Ja, es ist halt genau das, was ich eben gerne dieser einen Person da in die Hand gedrückt hätte, so dieses, was ist Bleed, wie kann das aussehen, hier sind ein paar Tipps und auch am Ende noch ein paar Quellen, wo man sich zum Beispiel weiter informieren kann. Ich habe ja auch sehr viel dann eben aus den Nordic Lab Wikis mir rausgezogen oder dergleichen. Es gibt ja auch Dokumente und Quellen auf Deutsch und Englisch, auf denen man sich informieren kann. Aber das in so einer Arbeitsblattstruktur im Prinzip, wie am Ende einer Schulklasse, das habe ich halt sonst noch nicht gefunden gehabt. Deswegen, das waren halt meistens alles so richtig journalistische Artikel, wo es dann gleich sehr ausschweifend wurde und ich wollte es halt einfach kurz, bündig und wenn man gerade merkt, man steckt mittendrin bis zur Nasenspitze, so ein bisschen, dass man sich da daran festhalten kann mit, okay, Punkt 1, ich kann mit Leuten reden. Ja, das ist gut. Punkt 2, ich kann eine Geschichte schreiben. Okay, ja, mache ich auch. Gut, so, das, ja.
Mir kommt, während du das erzählst, so die Frage, wie viel hat das mit Trauerarbeit zu tun? Weil das klingt sehr nach der Verarbeitung von Trauer.
Schwierige Frage. Es kann definitiv in diese Richtung gehen. Es kommt wieder ein bisschen auf diesen Aspekt an, bin ich mit sehr viel positiven Gefühlen aus der Con gekommen oder vielleicht auch mit negativen. Aber sich von beidem zu lösen, kann sehr viel mit Trauer zu tun haben. Ich sag mal, beim Nordic Lab gibt es ja sehr oft diese One-Shot-Labs. Das heißt, man taucht für 2-3 Tage sehr intensiv in einen Charakter, in ein Szenario ein und dann sieht man ihn nie wieder. Es ist ja dann keine Kampagne. Man schlüpft nicht nochmal in diesen Charakter, sondern man hat plötzlich ein sehr intensives Erlebnis gehabt und man weiß, es wird nicht wiederkommen. Und das manchmal auch macht das dann das Loslassen schwerer, macht es dann zum Beispiel eben auch ein bisschen verführerisch, dann ewig dann Sachen wieder rauszuholen und wieder durchzugehen. Und ich denke, das kann auch sehr viel der Fall sein im Fantasy Lab, weil je länger man zum Beispiel auch einen Charakter spielt, desto mehr fühlt man sich ja auch mit ihm verbunden. Und ich glaube, da kann sowohl die Trennung manchmal auch ein bisschen schwieriger sein, mit wurde jetzt gerade mein Charakter beleidigt, angegriffen oder ich. Zum Beispiel, wenn etwas passiert, das eine Kampagne beendet oder eine Gruppe beendet dergleichen und man dann den Charakter und dieses Spiel verliert, dann ist da, glaube ich, auch nochmal sehr viel Verlust und Trauerarbeit eigentlich mit verbunden. Also da ist es dann halt auch wichtig, diesen ersten Schritt zu machen und sich bewusst zu sein, was da gerade mit einem vorgeht.
Ich musste gerade, ehrlich gesagt, auch an so ein bisschen an NSC-Rollen denken. Weil bei NSC-Rollen ist es ja meistens so, dass du dich vorher, bevor du die spielst, sehr in diese Rolle reindenkst und sich sehr intensiv irgendwie damit beschäftigst und die ja auch meistens nur einmal spielst. Es sei denn, es sind jetzt irgendwelche NSCs, die bei einer Kampagne mitlaufen, aber das ist ja schon eher die Seltenheit.
Also.
Und da kann ich es mir auch vorstellen, dass es hart ist, die abzugeben.
Ich habe gerade jetzt jetzt nicht mehr letztes Jahr einen Charakter quasi abgegeben, Sterben lassen, den ich seit 2012 gespielt habe. Und das hat... Es war ein schönes Ende, aber es war halt auch sehr schon jetzt einige Zeit dazwischen, die es ermöglicht hat, sich langsam von dem Charakter zu lösen. Genau, aber das, ich glaube, diese Trauer um einen Charakter oder um die Verbindung, die dieser Charakter hatte, ist einer der größten Aspekte, die man im Bleed echt haben kann.
Oh, da, weil wir Fantasy Lab sind, da muss ich den Punkt natürlich und Trauer natürlich nochmal angehen. Wie ist das mit Beispiel, du spielst jahrelang oder einfach Veranstaltungen lang mit den gleichen Freunden in deiner Gruppe oder sei es nur, man kennt sich, weil man auf den gleichen Veranstaltungen ist und dann stirbt diese andere Rolle. Nicht der Spielende, das gibt's auch, das ist einfach so, Menschen kann was passieren, aber jetzt stirbt wirklich die Rolle, also die Rolle wird beendet. Entweder aktiv, weil man das so will und das geplant ist, dass es quasi einen Heldenmoment gibt, oder weil einfach Opferregel, man sagt, hey, ganz ehrlich, ich wollte es zwar nicht, aber ich habe irgendwie Lost Man Standing bekommen gegen 50 Untote alleine. Ich konnte die umlegen und bin dabei quasi heldenhaft draufgegangen. Eigentlich wollte ich nur in diese Höhle gehen, nach dem Pergament des Nekromanten zu suchen. Aber diese Trauer, die du dann hattest, also du als die, nicht die Person, die quasi den Charakter beendet hat, sondern drumherum, weil einfach du in der Beziehung, Thema Gruppe, Thema Familie, was auch immer hast, ist das dann Bleed, diese Trauer? Oder ist das Trauer, Trauer?
Ich denke, es kann beides sein. Man kann einmal um den Charakter trauern, aber es kann natürlich auch einfach bei so einem Kampagnenspiel zum Beispiel die Angst dabei sein, dass man jetzt dann auch die Person hinter dem Charakter verliert. Also wie wird es dann in der Zukunft aussehen? Hat der Mensch jetzt zum Beispiel das Hobby verlassen oder dergleichen? Oder was passiert jetzt, wenn der Charakter tot ist? Kann ich dann noch mit der Person spielen? Weil man hat ja meistens auch eine OT-Freundschaft aufgebaut. Kann man die Freundschaft aufrechterhalten, wenn jetzt nicht mehr diese aktive Verbindung durch das Spiel da ist? Und ein wichtiger Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich den vorhin erwähnt habe, ist tatsächlich eben dieses, wenn man merkt, dass einem die Emotionen aus dem Spiel sehr nachhängen, ist es halt auch wichtig, danach OT-Verbindung und Emotionen aufzubauen. Also zum Beispiel eben, wenn man jetzt diese Angst hat, verliere ich jetzt den Menschen, wenn er diesen Charakter nicht mehr spielt, sprich das an. Sprich mit der Person, versuch eine OT-Verbindung mit der Person aufzubauen. Versuch zu schauen, dass man sich vielleicht irgendwie anders trifft oder dergleichen. Oder vielleicht baut diese Person dann einen neuen Charakter, der trotzdem irgendwie an die Gruppe angeknüpft sein kann oder wie auch immer. Also dieses, dass man sich die Möglichkeit gibt, dann die OT entstandenen Verbindungen nicht zu verlieren. Weil ich glaube, das macht dann diesen Trauermoment nochmal sehr viel mehr mit Angst verbunden, die auch OT sein kann. Ihr hattet ja schon eine Episode über einen Labcrush, aber das Gleiche würde ich halt zum Beispiel auch immer empfehlen, wenn man eine Verbindung, jetzt nicht unbedingt auch nur romantisch, aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt die besten Freunde gespielt hat oder dergleichen, lernen die Person auch erstmal OT kennen und bau OT-Verbindungen auf und sieh dann, ob das vielleicht einfach wirklich nur den Charakteren gehörte oder ob man sich halt auch OT anfreunden kann. Aber man muss halt immer gucken, dass man nicht sofort davon ausgeht, dass Charaktergefühle auch im echten Leben vorhanden sind. Ne? Da lernt man einfach eine neue Person kennen.
Was ja an sich auch jetzt voll cool ist, wenn man eine neue Person kennenlernt. So.
Was?
Na, absolut. Freundschaften schließen ist toll.
Wildes Konzept. Ich glaube nicht, dass ich das durchsetze. Ja.
Ich habe mal noch so eine These, weil ich habe das, es sind gefühlte Fakten, das möchte ich kurz mit dazu sagen, aber ich habe den gefühlten Fakt, dass sich einige Leute sehr, sehr schwer damit tun, Charaktere loszulassen, die sie lange gespielt haben. Denkst du, das kann auch damit zusammenhängen, dass sie diese Trauer und letztendlich würden sie sich ja eine neuen Art von Bleed aussetzen dadurch, in dem es halt vielleicht anderer Bleed ist als vorher, und vielleicht haben sie unterbewusst ja Strategien entwickelt, wie sie aus dem Charakter rauskommen, oder sie kommen gar nicht aus dem Charakter raus, das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Aber denkst du, es könnte Menschen schwerfallen, Charaktere loszulassen, die sie lange gespielt haben, weil sie Angst vor Bleed haben?
Also, ich glaube, wenn man etwas hatte, was einem lange wichtig war, ist es immer gruselig, das gehen zu lassen und sich etwas Neuem auszusetzen. Also ich glaube, das kann auch mit Bleed zu tun haben, aber da hat man, glaube ich, einfach das große Ganze, was einen vielleicht besorgt mit diesem, ja, was passiert jetzt, wenn ich diesen Charakter aufgebe? Komme ich mit einem neuen wieder ins Spiel? Habe ich dann noch meine alten Verbindungen? Also ich habe das ja selber auch durch und beobachtet, ist eben, wenn man eine Kampagne hat, wenn man eine Gruppe hat, mit der man sehr viel spielt und mit denen man sich immer wieder trifft und die einem wichtig sind, und sich dann von so einem Charakter zu trennen, der einem ja so viele schöne Momente und Verknüpfungen gegeben hat, dann macht das einem einfach Angst. Also, weil es halt einmal, glaube ich, diesen Aspekt gibt mit, ja, verliere ich dann die Menschen dahinter, verliere ich die Gruppe, verliere ich die Freunde. Aber auch dieses, sich auf was Neues dann einlassen zu können. Und so ein Charakter, den man immer wieder spielt, der ist ja wie so ein
Hausschuh.
Lieblingspaarschuh.
Hausschuh.
Ja, man schlüpft einfach rein, die passen, nichts drückt, alles ist wunderbar.
Sie sind gut eingelaufen.
Und dann haben sie plötzlich ein Loch, ja, und du musst dir ein neues Paar Schuhe kaufen und du weißt nicht, werden die jetzt drücken, kriege ich Blasen. Ja, das ist so, ja. Ich kann das voll verstehen, also ich bin ja im Kampagnenspiel groß geworden.
Ich kann das auch verstehen, weil mir im realen Leben Veränderungen super schwer fallen.
Ja, es ist verständlich, aber es ist...
Das kam mir bloß so als Gedanke, ja, neben ganz vielen Aha-Momenten, die ich gerade habe zu meiner persönlichen Lab-Geschichte und, und Dingen, die ich so erlebt habe. Und ich hoffe, es geht einigen da draußen, die das hören, annähernd genauso wie mir in dieser Folge gerade.
Also ich finde, was einem halt sehr viel, was einem sehr viel Macht wiedergibt, ist, wenn man halt versteht, woher diese Gefühle kommen. Und dann kann man ganz anders mit ihnen umgehen, finde ich. Man wird dann halt nicht von den Gefühlen getragen und fortgespült, sondern man kann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und sich Lösungen zu überlegen. Ja, also ich glaube, so dieses wie Charaktertod oder den Verlust einer Gruppe oder dergleichen hat jeder schon mal erlebt und dann vielleicht zu intensiv reagiert oder dergleichen. Und wenn man sich dann in dem Moment so einen Schritt zurücknehmen kann und sich sagen kann, okay, das kommt gerade daher, weil, und sich dann Lösungsstrategien überlegen kann, ist es halt einfach sehr viel angenehmer, als wenn man von einer Emotion zur anderen hin und her geworfen wird und sich nach einer Con oder dergleichen einfach nur miserabel fühlt die ganze Zeit. Ja.
Ich würde da gern mal einen Punkt aufmachen, weil ich glaube, dann werden wir nochmal eine eigene Folge machen, aber wir sollten es zumindest mal darüber sprechen. Zu Bleed müsste ja dieses, früher TM, quasi in den 90ern, hat man gesagt, die Person ist hängen geblieben auf dem Charakter. Also man kommt nicht mehr aus dem Charakter, sondern man bleibt dieser Charakter. Was sind Methoden, um wenn du wirklich lange eine gleiche Rolle spielst, wie wieder rauszukommen? Weil dann wird vermutlich das Ausziehen der Gewandung nicht der Punkt sein, wo man sagt, wow, damit bin ich jetzt aus der Rolle raus. wenn man das viel später erst merkt. Ja. Also es gibt ja, wir werden Hörende haben, die dieses Problem entweder bei sich selber oder bei Leuten, mit denen sie zu tun haben, schon mal festgestellt haben. Wie geht man damit um?
Ich kenne das Problem von einfach Leuten, die ich aus dem Lab kannte, aber vielleicht auch so von meinen ersten, weiß nicht, 5, 6 Jahren selbst, die ich gelabt habe. Ich habe da jetzt gerade keine wissenschaftliche Herangehensweise, aber es läuft halt eigentlich wieder auf dieses Typische raus, so, wenn einem das bewusst geworden ist, sich zum Beispiel aktiv dagegen zu entscheiden, zu sagen, okay, dann versuche ich jetzt mal das komplette Gegenteil zu spielen und mir wirklich einen neuen Charakter zu bauen und was Neues zu versuchen. Ne, so ein bisschen der Schritt aus der Komfortzone heraus. Mhm. Oder vielleicht, wenn man Angst hat, zum Beispiel innerhalb des Fantasy Labs, so okay, aber was ist, wenn es dann einfach nur dasselbe mit einem Blümchen wird? Vielleicht auch ein komplett anderes Setting auszuprobieren. Mal zu einer Western-Con zu gehen oder einem postapokalyptisch, also einfach auch mal wirklich eine andere Art von Lab auszuprobieren, um aus diesem gewohnten, angenehmen Paar Hausschuhe herauszukommen. Hm. Weil es kann halt einfach negative Aspekte haben, wenn man diese Trennung nicht mehr hinkriegt und nicht loslassen kann. Also das läuft ja dann wieder auf sowas heraus wie, hat die Person gerade mich beleidigt oder den Charakter? Und wenn man eben nicht mehr diese Trennung hinbekommt und sich angegriffen fühlt, wenn der Charakter angegriffen wird, dann kann das halt auch einfach wirklich zu Problemen führen und Freundschaften beenden und sonstige Dinge. Also da muss man echt aufpassen.
Also ich kann das für mich sagen, ich habe eine Rolle, die spiele ich schon ein paar Jahrzehnte. Das ist gute Paar Schuhe, was man immer wieder anzieht, wo man sich nicht groß stressen muss, dass man die Rolle darstellen kann, weil man sie einfach schon so lange darstellt, dass du das quasi, man dich nachts wecken könnte, du könntest Fieber haben und du würdest das trotzdem darstellen können. Was mir tatsächlich geholfen hat, um wirklich aus dieser Rolle auch aktiv rauszukommen und wirklich zu sagen, okay, und ich bin jetzt draußen, ist, ich habe tatsächlich die Seiten gewechselt. Ich habe auf einmal dunkel und böse gespielt, als NSC, als ISC und dann einfach mal was ganz, ganz anderes, weil das eine gute Rolle ist, die ich standardmäßig spiele. Dann halt erstens diesen Wechsel auf die Gegenseite und dann aber auch den Wechsel zu anderen Genres oder ganz anderen Charakteren. Also wenn das eine ein magisch Begabter war, dann halt mal so einen richtigen Kämpfer oder einfach einen Wissenschaftler, der halt nichts machen kann, der einfach auf Hilfe aktiv angewiesen ist und sagen muss, Entschuldigung, ich muss in den Wald, aber ich kann nicht kämpfen. Könntet ihr bitte mitkommen? Ich habe keine Lust, als Leiche da über dem nächsten Zaun oder Baumstumpf zu hängen, weil einfach ich Opfer der Räuber geworden bin. Ich besitze noch nicht mal Geld. Also mich aktiv quasi mit anderen Leuten dann auch im Spiel zu begeben und nicht die Standardleute, mit denen man sonst so deine Homies quasi, mit denen du abhängst, mit deinem Standardcharakter, um halt wirklich so dieses andere Feeling zu bekommen. Und das hat mir zumindest geholfen. Aber auch das ist keine wissenschaftliche Geschichte.
Aber es ist halt meistens das, was hilft. Und einen Perspektivenwechsel würde ich sowieso jedem immer empfehlen. Ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man als Spieler mal NSC war oder als NSC mal Spieler, weil dann kommt auch sehr viel weniger dieses, oh, die wieder
die hauen nur
Denken auf, was man haben kann.
Spoiler tun sie wirklich, absichtlich, nur weil du es bist.
Ja, diesen.
Dein Gesicht hängt mit Konterfei im NSC-Headquarter. Ja, genau.
Also,
es gibt Cons, da war das tatsächlich so. Also, jetzt nicht, das ist heute nicht mehr so üblich, aber früher gab es das durchaus. Damals, in den 2000ern.
Ach ja, früher.
Tom, du bist halt.
Ja, ich weiß. Das ist, danke. Danke.
Ich darf das.
Aber es ist. Das führt halt wieder zu diesem. Ne, LARP ist ein Spielplatz. Und wir sollten halt uns bewusst sein, dass wir mit anderen Leuten spielen, die eigentlich auch da sind, um eine gute Zeit zu haben. Und nicht da sind, um uns ein schreckliches Erlebnis zu.
Also du gehst auf einen Horrorcon, ne? Also, du willst exakt ja. Oder ein Zombie-Lab Horrorcon, also wirklich, wo du sagst, hey, absichtlich, aber, ich möchte das.
Aber auch da, okay, hast du ja eigentlich Spaß an dem Horror. Du fährst ja nicht auf einen Zombie-Lab und wunderst dich dann, dass da überall Zombies, genau, rumlaufen. Oder?
Das ist das, was in der Regel Type 2 Fun genannt wird. Dein Charakter hat eine schreckliche Zeit, aber du als Spieler hast die beste Zeit deines Lebens. Also da haben wir halt als Orga zum Beispiel auch so eine Sicherheitsmechanik, dass wenn jemand heulend in der Ecke sitzt, halten wir so das Okay-Zeichen hoch. Und wenn die Person dann den Daumen hochhält, dann weißt du, okay, der Charakter ist einfach nur gerade, ihm wurde das Herz gebrochen oder sonst was, aber der Spieler hat eine richtig gute Zeit. Wenn du einen Daumen runter oder sonst was kriegst, dann geht's dem Spieler selbst gerade schlecht und dann muss man sich um ihn kümmern. Aber ja, das ist halt so dieses, ne, dein Charakter kann die schlimmste Zeit seines Lebens haben. Also man muss ja nur mal so über Cthulhu oder dergleichen reden, aber du kannst ja trotzdem Spaß haben. Aber deine Geschichte hat mich tatsächlich an mein eigenes Erlebnis jetzt von diesem Sommer erinnert, weil ich habe jetzt halt eine ganze Weile fast ausschließlich Nordic Lab gemacht, bis ich jetzt letztes Jahr wieder ins Fantasy eingestiegen bin. Und ich habe gemerkt, wie ich diesen Sommer dann fast wieder in diesen Charakter, also in die ähnliche Richtung geschlüpft bin, wie mit dem Charakter, den ich halt seit 2012 gespielt habe. Plötzlich saß ich wieder in so Diplomatentreffen und irgendwelchen Besprechungen und dergleichen und ich dachte mir, oh nein, ich bin schon wieder hier. Will ich das wirklich? Weil ich ja eigentlich nicht da war, um genau dasselbe wieder zu spielen. Deswegen bin ich jetzt halt mit dem Charakter auch eigentlich quasi dann, als ich das gemerkt habe, umgedreht und genau die andere Richtung gerannt. Weil, ja, man ja eigentlich mal was Neues ausprobieren will. Aber es ist so leicht, in die Dinge zu schlüpfen, die einem so vertraut und angenehm sind.
Ich muss da tatsächlich, weil das für mich so ein bisschen artverwandt dazu ist, wenn du sagst, ihr macht das Okay-Zeichen in so Situationen, was ich mich halt immer frage ist, wie häufig passiert es, dass die Leute, wo du weinend oder wo du traurig in der Ecke sitzen siehst und dann quasi als Orga-L hingehst und dieses Okay-Zeichen machst, wie häufig ist es, dass die dann sagen, also wo kein Daumen hochkommt, wo halt wirklich einfach was ist? Weil diese Frage stelle ich mir, dass das halt echt häufig ist, dass die Menschen halt, weil sie nicht rennen können, dann halt wirklich so dieses, ja, ich bin am Hintern, das war jetzt nicht gut.
Also das kann halt schnell passieren. Also ein Motto, was wir haben, ist immer, LARP ist keine Therapie. Bring deine Issues nicht ins LARP, aber trotzdem kann LARP eine Möglichkeit sein, um Sachen auszuprobieren, um deine eigenen Grenzen zu testen und dergleichen. Und es kann halt auch schnell mal passieren, dass du dann zu weit über deine Grenzen gegangen bist. Oder es ist ein Thema aufgekommen, wo du dir gar nicht bewusst warst, dass es dich triggern würde. Du dachtest dir, oh, ich will wirklich endlich mal den Antagonisten spielen und plötzlich stehst du da und merkst, dass, weiß ich nicht, das Mobbing-Trauma aus der Schule zurückkommt, alles sind gegen dich und in dir zerbricht was. Also LARP kann intensive Erlebnisse geben und das kann einen schnell mitnehmen. Dafür haben wir ja dann zum Beispiel diese Sicherheitsmechaniken. Also ich weiß, dass auch im Fantasy Lab auf einigen Veranstaltungen jetzt zum Beispiel das wirklich, wirklich angekommen ist, was einem ja auch dann die Möglichkeit gibt, in der Situation sich zum Beispiel rauszuziehen. So, nein, das möchte ich jetzt wirklich, wirklich nicht. Und dann weiß man, ah, okay, das geht jetzt nicht um den Charakter, sondern um den Spieler. Auf einer Horrorcon wird man häufiger Leute finden, die IT weinen. Aber du hast oft mindestens ein oder zwei, die einfach einen Moment haben, wo es ihnen nicht so gut geht oder dergleichen. Auf Nordic Cons hat man oft einen Rückzugsort, einen Raum, der designiert OT ist, wo man eine Pause machen kann, wo man sich rausziehen kann und wo es dann auch oft einen Ansprechpartner gibt, mit dem man sich austauschen kann. Ich weiß, dass es auf der Großcon, auf der ich bin, zum Beispiel auch so einen Raum gibt, wo da tatsächlich dann auch meist therapeutisch ausgebildete Menschen sitzen, die einem dann auffangen können. Auf einer kleineren Con hat man das ja meistens nicht. Aber alleine schon eine Person zu haben, mit der man kurz reden kann, so, oh, es geht mir gerade nicht gut. Und dann auch rauszufinden, okay, ist das zum Beispiel gerade, weil ich nicht weiß, wie ich mit dem Charakter jetzt ins Spiel komme oder vorankomme oder dergleichen, was man lösen kann. Oder ist es gerade was, weil ich getriggert bin, weil mich irgendwas heftig mitgenommen hat und ich brauche gerade eine Pause. Brauche einfach kurz jemanden, der mir zuhört, der mir was zu trinken gibt. Ja, also in diesen OT-Räumen gibt es dann auch oft was zu essen, was zu trinken, ne? So, dass man erstmal den Grundbedürfnissen nachgehen kann. Ja, es kommt oft vor. Bleed ist etwas, was nicht nur nach einer Con passiert, sondern auch
okay.
Währenddessen.
Ich glaube, das ist für viele nicht so wirklich ein greifbares Thema bisher gewesen, dass man auch während des Cons quasi den Bleed haben kann.
Nach einer intensiven Szene, zum Beispiel nach einem Charaktertod oder dergleichen, wo man IT, OT viel getrauert hat, das kann einen schon auf Con auch mitnehmen. Und da finde ich, ist es in Deutschland und auch gerade in der deutschen Fantasy-Szene hast du halt oft dieses hochheilige 100% IT. Aber gerade in solchen Momenten finde ich es sehr wichtig, dass man sich vielleicht mal kurz OT rauszieht und sich auch wirklich als man selbst einen Moment gönnt. Also ich merke manchmal wirklich, dass ich mit meiner Fantasy-Gruppe viel Glück hatte, so mit unserem Debrief. Und wir hatten auch tatsächlich in unserem Lager eine kleine OT-Raucherecke. Das heißt, wenn du kurz einen Moment brauchtest, um dich, weiß ich nicht, über was aufzuregen oder einfach mal kurz einen Moment brauchtest, wo du nicht angespielt werden möchtest, konnte man da einfach hingehen, sich hinsetzen und jeder wusste, okay, wenn ich da hingehe, dann ist da eine OT-Blase. Aber ja, wenn man merkt, dass einen etwas, wenn es einen OT emotional mitnimmt, finde ich es auch sehr gut und wichtig, sich dann auf einer Con einen kurzen OT-Moment zu gönnen, wo man sich rauszieht, sich eine Pause gönnt und sich überlegt, okay, wie gehe ich jetzt damit um und wie kann ich jetzt danach wieder gut ins Spiel gehen oder kann ich mir vielleicht auch jemanden holen, der mir hilft, zum Beispiel wieder ins Spiel zu finden oder dergleichen.
Was ich recht wichtig finde, ist, das, was wir quasi hier besprechen, ist die beste Option, also sprich, was es alles gibt. Die Frage ist, was davon willst du für dich umsetzen auf der Veranstaltung, auf der du bist? Als Orga, als NSC, als SL, als Spieli, das ist völlig, völlig egal, weil du, das ist immer, jeder selber kann sich das überlegen. Wir erklären dir nur den Best Case, also den besten Fall.
Also definitiv. Das ist auch wirklich immer sehr stark von der Con abhängig. Also von der Con, von den Spielenden, von der Orga. Also ich organisiere ja auch selber und es gibt Cons, wo ich dann denke, okay, da brauchen wir nicht unbedingt ein Debriefing. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, das hat ein heftiges Setting oder dergleichen, dann ist es für mich halt so ein Must-Have, dass ich das auf jeden Fall am Ende anbieten kann. Genau, aber da kann man wirklich für sich selbst ausprobieren und dann selber sehen, was davon hilft mir oder was brauche ich oder was vielleicht auch nicht. Also wir haben auch schon dann Sicherheitsmechaniken ausprobiert, wo wir dann gemerkt haben, okay, die haben wir jetzt nicht gebraucht oder ja, und dann wieder aus unserem Repertoire rausgenommen oder dergleichen. Also da kann man einfach sehr viel ausprobieren, aber die Thematik selbst, da bin ich schon ganz froh, dass das jetzt die Sicherheitsmechaniken, das Bewusstsein für Bleed, dass das jetzt auch langsam immer mehr im Fantasy Lab auch ankommt.
Sehr gut.
Ich möchte hier nochmal darauf verweisen, dass wir auch über Sicherheitsmechanismen schon mal 2 Folgen sogar gemacht haben. Und es ist ja auch eine gewisse Überschneidung da. Aber wenn jetzt Zuhörende denken, oh, die habe ich noch nicht gehört. Es sind sehr empfehlenswerte Folgen. Ihr wollt sie hören.
um, weil ich etwas den Deckel drauf machen würde, so langsam. Mathis, wäre es möglich, dass sich Leute, die Interesse dran haben, weil sie sagen, hey, ich habe da tausende Fragen, kann ich dich damit nerven? Können wir dich auf unseren Discord einladen, dass die Leute, die Interesse dran haben, einfach mit dir dann sprechen können dazu oder dich anschreiben können oder sollen wir einfach auf eine allgemeine Kontakt-E-Mail oder einfach sagen, hey, hier ist das Handout, das muss reichen. Alles davon ist fein. Die Frage ist, was hättest du gern?
Nee, ihr könnt mich auf jeden Fall auf den Discord einladen. Ansonsten, ich bin noch auf Facebook aktiv und zum Beispiel halt auch auf Instagram mat.is.in. Also, ja, da kann man mich gerne anschreiben.
Oder auch auf dem Lab Germany Discord, habe ich gesehen.
Ich bin auf so vielen Discords. Ich bin auf, keine Ahnung, 20 Lab-Discords oder so, deutschen wie internationalen. Genau. Ich glaube auch unter demselben Discord-Namen.
Sehr schön.
Sehr gut.
Ich weiß auch nicht, ob ich Werbung für mein neuestes Projekt machen darf.
Ist das ein Nordic Lab?
Ja, es ist tatsächlich ein DDR-Lab. Es heißt Farbfilm.
Das habe ich sogar schon gesehen.
Ja, findet man auch auf Instagram und habe ich auch auf sehr vielen Discord-Servern geteilt. Aber tatsächlich würde ich eigentlich gerne auch noch mehr Handouts machen. Da muss ich nur die Zeit für finden und auch einen guten Ort, wo ich sie dann sammeln und teilen kann. Weil ich finde, dass mir an manchen Punkten solche Materialien gefehlt haben. Ja, deswegen will ich mich jetzt hinsetzen und sie selber bauen.
Und im Lab-Wiki einfach hinterlegen.
Das stimmt.
Grüße an der Stelle.
Also eins, was ich noch bauen wollte, war zum Beispiel, wie kann ich mein eigenes Team vorher briefen? Also zum Beispiel auch für solche Situationen wie, es sitzt ein weinender Spieler vor mir, wie gehe ich damit um?
Sehr cool. Also nicht, dass da irgendjemand weint, vor dir sitzt, sondern dass du es bauen möchtest. Ich glaube tatsächlich, man kann auch einiges vom Nordic Lab aufs Fantasy Lab übertragen eigentlich, weil ich meine so, briefen, so ein Ritter mit seinem Gefolge oder so ein Baron mit seinem Gefolge, der kann ja durchaus auch seine Leute briefen und fragen, was er mit denen eigentlich spielen möchte, ob da Leute Bock auf Konfliktspiel haben, in welcher Form auch immer.
Absolut. Also gerade wenn man zum Beispiel innerhalb von einer Gruppe spielt, kann man ja auch einfach für sich selbst entscheiden, was man davon machen will. Also Fantasy spiele ich jetzt halt in einer Gruppe, die eine sehr starke Hierarchie hat und teilweise auch ein bisschen so dunklere Aspekte. Und da finde ich es halt auch sehr gut, dass genau diese Gespräche geführt werden, so OT-Erwartungen und auch Sicherheitsmechaniken, die dann für sich gewählt werden. Also das kann man halt wirklich, da kann man wirklich gucken, was ist für mich und meine Gruppe gut, wenn man jetzt auf einer Großkon oder in einer Kampagne ist. Und da kann man halt auch für sich als Orga immer selber gucken, was funktioniert für uns, was wollen wir. Und das ist definitiv aufs Fantasy übertragbar. Also, ja.
Gut.
Ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort.
Ja, denke ich auch. Okay. Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal den Deckel drauf machen und dir für deine Anwesenheit und die Fragenbeantwortung und dass wir dich hart gelöchert haben mit unseren Fragen, sehr danken.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, immer gern.
Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht von anderen Lab-Wissenschaftlern noch irgendwo einen auf den Deckel, dass ich was falsch erklärt habe.
Der Vorteil ist, du warst zuerst da.
Dann dürfen sie auch gerne in den Podcast kommen und dann moderieren wir hier irgendwie ein Battle zwischen Lab-Wissenschaftlern.
Oh, perfekt.
Das finde ich witzig. Ja. Okay.
Aber nein, es hat mich sehr gefreut. nicht das Rap-Battle, sondern das Lab-Battle.
Ja, das Bleed-Battle.
Das Bleed-Battle, ja.
Nee. Ah, schlimm. Gut, bevor das hier ausartet, noch weiter ausartet, würde ich vorschlagen, Wir beenden das an der Stelle, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wir haben jetzt gerade etwas einen schwierigen Veröffentlichungslauf, wie ihr mitbekommt. Das sollte sich aber bald wieder nach diversen Phasen einstellen. Wir versuchen regelmäßiger wieder zu senden.
Aber wir machen das halt auch nur ehrenamtlich.
Ja, und wir haben alle irgendwie ein Leben. Naja. Wir leben nicht für Lab, wie ihr merkt.
Schön wär's. Naja.
Ja. In dem Sinne, einen schönen Sonntag noch und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord schreibt eine Mail an alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns auf den jeweiligen Plattformen 5 Sterne. Und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne unter coffee.com/alleslab tun. Wir freuen uns darüber sehr.